Hallo, da sind wir wieder zu einer neuen Folge der Kreativcorner. Und heute ist zu Gast Stefan. Stefan hat Geschichte, Kulturarbeit und Kulturmanagement studiert und landete nach Stationen im Musikbusiness, wie ich ja auch, der Ausstellungsplanung, wie ich nicht, und im Design, wie ich auf jeden Fall, 2013 als Popkulturbeauftragter bei der Stadt Augsburg. Danach war er über 10 Jahre auch im Referat für Kultur, Welterbe und Sport tätig und seit 2024, ziemlich frisch, leitet er die SWA Kreativwerk GmbH und Co. KG, wo er das ehemalige Gaswerk Augsburg als Ort für Kultur, Kreativwirtschaft, Nachtkultur und Open-Air-Events entwickelt. Und jetzt kommt noch was hintendran, wenn das nicht schon genug gewesen wäre. Nebenbei war er bis zuletzt auch noch Co-Host einer Radioshow über Hardcore, Punk und Indie und spricht zudem sehr gerne auch noch über kulturelle Stadtentwicklung und Nachtkultur. Das klingt nach ganz schön viel und umso mehr freut es mich, dass du heute in der Episode dabei bist und auch noch dafür Zeit gefunden hast, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ehrlich, das ist schon ganz schön umfangreich.
Wenn man es jetzt so hört, klingt es auch ein bisschen so, dass man denkt, das muss man ja auch irgendwie alles ausfüllen. Aber vielleicht hat man manches auch gar nicht so lange gemacht und deswegen wird dann irgendwie die Biografie ein bisschen länger. Und das eine gibt sich ja in das andere. Ich habe sogar noch einen Abschluss in Kulturmanagement später gemacht. Das ist dann sozusagen das, was mich, glaube ich, eigentlich noch heute qualifiziert. Aber ich erinnere mich gern zurück.
Habe ich das unterschlagen? Okay.
Alles gut. Ich unterschlage manchmal auch, dass ich einen Abschluss in Geschichte habe.
Ja, das interessiert mich ja aus persönlichen Gründen tatsächlich, weil ich ja mal ursprünglich angefangen habe, Geschichte zu studieren. Man glaubt es kaum und das heute noch so ein leichtes Steckenpferd von mir ist. Nein, aber das ist aber trotzdem sehr umfangreich in der Entwicklung. Du bist jetzt wie alt?
44.
44, das ist, und wenn du dann jetzt seit 10 Jahren schon irgendwie bei der Stadt Augsburg bist, seit 2013, ja, kommt ja ungefähr in etwas über 10 Jahren, hast du ja sehr viele Stationen davor auch gehabt. So, ne? Auch wenn man manches davon vielleicht halt nur ein halbes Jahr oder ein Jahr gemacht hat, ist es ja eigentlich auch genau das, weswegen ich ursprünglich auf die Idee des Podcasts kam. Mit Leuten zu sprechen, mit Menschen, die auch Dinge in ihrem Leben gemacht haben und man merkt, Karrieren, Leben sind selten geradlinig. So, selten macht man irgendwas mit 20, was man dann mit 40 noch macht.
Das stimmt. Und auf der anderen Seite finde ich es irgendwie kurios, dass ich ja heute auch oft denke, das ist ja alles so Stückwerk. Und jetzt kann ich manchmal oder mit der Außensicht von anderen so drauf schließen, dass es halt in der Summe ein Ganzes wird. Und dass es dann ja auch die Einzelerfahrung irgendwann ausmachen. Ich nehme aber auch wahr, dass viele, die heute so recht früh mit irgendwie 22 aus dem Bachelorabschluss kommen und in den Beruf einsteigen, denen ganz wichtig ist, dass sie so ganz geradlinige CVs haben, wo keine Lücken oder da habe ich mich umentschieden oder da, also in meinem Fall, da war ich schon arbeiten und habe dann gedacht, vielleicht könnte ich doch nochmal irgendwie einen Masterabschluss zusätzlich in Kulturmanagement machen. Hab, bevor ich den gemacht habe, auch noch ein Semester in Augsburg in einem Studium verbracht, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was wir da eigentlich machen.
Ja, das,
Und dann eher noch in der Agentur, für die ich davor gearbeitet habe, einfach noch ein bisschen weitergearbeitet habe und auch noch zur Uni gegangen bin, aber gedacht habe, also Freunde, ich komme gerade aus der Arbeit und da wird suggeriert, dass irgendwie von 14 Leuten, die da sind, irgendwie 12 danach eine Professur bekommen. Wo sollen denn die ganzen Stellen herkommen?
Wie man heute weiß, nirgendwo. Das muss man ja leider auch sagen. Ne?
Ja, kam aber auch damals nicht so gut an, dass ich das auch mal nachgefragt habe, was denn alle beruflich waren.
Tatsächlich war ich auch im Geschichtsstudium, im Grundstudium einer der einzigen, die, glaube ich, mal gefragt haben, wo es so um so Berufsorientierung und es gab so eine Ringvorlesung, ohne jetzt allzu weit auszuholen, wo so verschiedene Tätigkeitsfelder und ich so, dann so mal aufgezeigt und ich so, okay, aber was mache ich denn jetzt mit dem Abschluss in Soziologie, Politik und Geschichtswissenschaften als Hauptfach mittelalterliche Geschichte? Wo würde mich das denn jetzt hinführen? Ja, also man kann sich auf die Numismatik konzentrieren und also Münzgeschichte, Geldgeschichte, Münzgeschichte. Und natürlich, klar, eine Uni-Karriere steht immer offen und viele gehen natürlich dann halt auch in Organisationen und zum Beispiel als bei Parteien. Und ich so, hätte ich besser mal nicht nachgefragt, weil ich merkte gerade, dass so 70% der Leute so, vielleicht soll ich mein Studium überdenken.
Erfolgreich demotiviert.
Auf jeden Fall, ich hätte diese Frage wirklich nicht stellen sollen, weil die Antwort hat niemanden befriedigt, fürchte ich. Bis auf zwei Leute, die gesagt haben, boah, Uni-Karriere, voll super, das mach mich. Ich wollte immer schon drauf werden.
Ich habe auch mal zwei Semester unter anderem Kunst- und Medienwissenschaften und Jura und so studiert und habe erst ganz viele Jahre später jetzt rausgefunden, vermutlich aus mir gar kein so schlechter Jurist geworden wäre, weil ich dem ganzen Denken und seitdem ich auch so viel damit zu tun hatte, echt was abgewinnen kann. Damals hat mich aber ganz viel in dem Bereich des Studiums im Vergleich so zu Kunst und Medien überhaupt nicht abgeholt. Konnte mich da dann auch nicht so motivieren, dass das jetzt noch irgendwie was sein sollte, aber also es ist so wirklich, manchmal ist man ja in der Rückschau schlauer und denkt, okay, du musst ja auch nicht, es gibt keine Verpflichtung mit allen, die da rumsitzen, die ganze Zeit abzuhängen oder so. Also das wäre ja heute auch nicht so. Nee. Man muss ja nicht mit allen, mit denen man arbeitet, Best Buddies werden. Ist ja auch so ein anderer.
Das ist tatsächlich aber, glaube ich, auch so ein neueres Phänomen, dass das so gesehen wird, wenn ich ehrlich bin. Bevor wir jetzt aber allzu sehr schon in so ein Gespräch einsteigen, hätte ich ja noch den Block der Einstiegsfragen. Ich habe sie dir natürlich nicht vor. Ja. Du bist in Sorge, weil ich sie dir vorher nicht mitgeteilt habe, so wie man es auch nicht machen soll. Nein, die sind überhaupt nicht schlimm. Ich würde jetzt einfach mal die erste Frage stellen. Und auch wenn wir eben schon so ein bisschen beim Musikthema drin waren, bleibe ich in dem Popkulturrahmen, aber gehen wir auf was anderes. Was war der letzte Film, der dich so richtig umgehauen hat, wo du gesagt hast, da muss ich unbedingt danach mit jemandem drüber reden?
Puh, schwierig. Ich kann nicht sagen. Ich komme jetzt, glaube ich, nicht auf den Titel, aber ich glaube, diesen Netflix-Film über das Ende der Welt.
Der mit Leonardo DiCaprio.
Ja, Ja.
Okay, ja, den fand ich auch ganz interessant. Ja. Ich weiß, was du meinst. Wo man erst ganz spät den Kniff vielleicht realisiert.
Ja, also. Ja. Aber auch nur, weil ja sozusagen zuletzt dauernd irgendwo das Ende der Welt herbei imaginiert wird. Aber ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich zuletzt außerhalb von Streaming-Plattformen viel zu selten im Kino war. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, was ich geschaut habe.
Tatsächlich, ich gehe auch nicht allzu oft ins Kino, also nicht so oft, wie ich eigentlich möchte und sollte, vielleicht. Was aber eher daran liegt, dass meistens, also die viele Filme, die wir sind ja immer noch in dieser Post-Pandemie-Phase, wo viele Produktionen gar nicht mehr angelaufen sind oder on hold waren oder so und viele Filme einfach ins Kino gepumpt worden sind, die da eigentlich auch nichts vielleicht zu, also für die ich jetzt nicht ins Kino gehen würde. So, die muss ich nicht auf einer riesen Leinwand sehen, da reicht es, die zu Hause auf der Smallscreen zu sehen, irgendeine Rom-Com oder ein kleinerer Film. Was war der letzte Film auch? Dune 2, so, wo ich gesagt habe, okay, da lohnt es sich, 3 Stunden ins Kino für zu gehen, bildgewaltig, soundgewaltig, epische Geschichte, so halt. Ne? Aber ich kenne das Phänomen. Außerdem hat man es ja bei dir. Du hast sehr viel gemacht, du bist auch, da kommen wir ja später zu, gerade für auch viel verantwortlich. Da fehlt dann auch am Ende vielleicht ein bisschen die Zeit, um abends noch ins Kino zu gehen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, oder ich weiß, es gibt hier schöne Indie-Kinos, wo man jetzt auch nicht irgendwie nur in die ganz Großen rein muss, aber man muss sich dann auch irgendwie ins Programm immer erstmal reinfinden.
Genau.
Zu deiner Ausgangsfrage, und das andere ist, ich habe mir diesen Elvis-Biopic-Film angeschaut.
Ja.
Und ich fand den überhaupt nicht gut. Das war mir zu artsy und mit dann irgendwie Kameraführung und alles. Das hat mir nicht bekommen. Ich glaube, ich weiß, warum es erfolgreich war, aber die Art von Geschichte.
War der erfolgreich? Ich habe das gar nicht so am Schirm gehabt. Ich habe den auch auf eine Liste gelegt mit zum Anschauen, habe dann den Trailer mir noch mal in Ruhe angeguckt und dachte, ach nee, vielleicht doch nicht. So, weil man muss halt auch aussuchen, was man guckt. So, das hat jetzt nicht nur was mit dem Streaming zu tun, das ist halt einfach so.
Streaming macht es ja einem dann noch viel schwerer, irgendwas zu finden. Da gibt es nämlich auch schon das Wort dafür, wenn man sich so durch alles, was man schauen kann, ich habe vor kurzem jemand gesagt, ich habe leider vergessen, aber jeder kennt das Phänomen und dann sozusagen am Ende frustriert schaut man was man schon geschaut hat oder irgendeine Serie, die man gerne kennt und so. Ich kenne es schon, aber dazu ist...
Jetzt haben wir eine halbe Stunde 4 Streaming-Plattformen durchgeguckt. Der Algorithmus hat mir ständig was empfohlen, was ich entweder schon gesehen habe, angefangen, abgebrochen habe oder mich überhaupt nicht interessiert oder den Partner nicht interessiert. Und dann landet man am Ende bei irgendeiner Serie, wo man weiß, ach komm, lass noch mal eine Folge Simpsons gucken oder irgendwas, ist egal. Jetzt ist eh zu spät, wir wollten eigentlich gleich ins Bett. So. Naja, ja, dafür gibt's
ja oder lass uns gucken, ich schaue doch noch mal irgendwie eine Doku über Fish Otter oder so.
Genau, das geht immer. Das geht tatsächlich immer. Ja, okay, aber das ist ja schon mal eine ganz gute Antwort. Bist du eher Spezialist oder eher Generalist, wenn du das so von außen betrachtest bei dir?
Ich glaube, ich bin eher Generalist. Also ich glaube, ich würde Spezialist gerne auf eine Visitenkarte drucken. Ich weiß aber nicht, für was ganz genau ich dann Spezialist bin.
Also tatsächlich eher Generalist.
Ich habe so ein paar Sachen, die ich gut kann, aber ob das schon für Spezialist ausreicht. Ich finde es aber faszinierend, wenn das jemand so auf einer Visitenkarte hätte.
Okay, was wäre das bei dir? So eine Sache, wo du sagen würdest, die hätte ich gerne auf einer Visitenkarte alleine
Spezialist, einfach nur Spezialist?
Ja, nur Spezialist.
Ja, klar.
Egal für was.
Ja,
egal
für was. Ich finde das Wort Spezialist, klingt ja schon mega gut.
Ja, das stimmt.
Oder, wenn man so in irgendeiner Diskussion, da müssen wir mal mit einem Spezialisten sprechen. Das klingt ja auch immer gleich so, genau, rufst du an der Uni an und sagst, hey, wir brauchen ihren besten Mann, wir müssen mit einem Spezialisten sprechen.
Ja, genau. Wir brauchen einen für diesen extrem unwahrscheinlichen Randfall eines Phänomens. Brauchen einen Spezialisten. Sie haben noch einen, oder?
Mhm.
Ah, das wäre ganz gut. Und man füllt das dann bei Bedarf. Oh, das wäre natürlich auch ganz gut. Man ist eigentlich Generalist, schreibt aber drauf Spezialist. Die Leute müssen nachfragen, wofür, nehmen aber an, dass das für alle, also sie wissen ja nicht genau für was. Und dann sagt man immer, ja, das kann ich. Sekunde. Dazu kann ich was sagen. Das wäre eigentlich ganz gut.
Entschuldigen Sie, aber ich bin nur für die roten M&Ms zuständig.
Genau, nicht für die grünen. Die grünen, da weiß ich nicht zu. Da kann ich Ihnen nichts zu sagen. Chlorophyll ist nicht mein Thema. Das wäre wirklich gut. Ja, das ist wirklich gut. Spezialist, ja, ich habe keine Visitenkarte mehr. Da ich ständig vergessen habe, solche Dinge mitzunehmen, irgendwohin habe ich einfach irgendwann gesagt, hört auf, mir Visitenkarten zu bestellen.
Ich habe welche und die gehen auch so schnell aus, dass ich jetzt nachbestellen musste.
Echt?
Mhm. Ja, das ist noch eine Welt, die über Visitenkarten funktioniert. Aber man muss selbst bestimmen, wie viele man braucht. Und ich konnte es jetzt am Anfang auch nicht einschätzen.
Ich habe
eine Visitenkarte bekommen, da stand Gun for Hire drauf. Das fand ich auch faszinierend.
Gun for Hire. Ist auch gut. Ja. Weil wenn, dann muss man bei Visitenkarten auch schon kreativ werden, finde ich. Also nicht nur, was jetzt so Papier und Zuschnitt angeht, sondern vielleicht auch Wording. Muss man mal überlegen. Dritte Frage, da sind wir fast schon nämlich so ein bisschen gelandet, nämlich im Job. Welches Tool oder App würdest du auf jeden Fall immer irgendwie mitnehmen? Also was muss auf jeden Fall auf deinem Telefon, iPad, whatever sein? Es kann jetzt auch ein physisches Tool sein, das ist jetzt egal, aber... Worauf kannst du einfach nicht verzichten im Arbeitskontext?
Auf irgendeine Form von Notizbuch. Also sowohl physisch als Tool, als auch auf dem Handy als Tool.
Mhm. Du musst Gedanken notieren. Also
ich muss Gedanken notieren. Ich notiere manchmal auch Sachen also man fleckt sich ja so viele Sachen. Vielleicht sprechen wir auch nochmal irgendwie über so wie man Inspiration bekommt oder so. Mhm. Ständig fleckt man sich was oder speichert es irgendwo hin. Aber das ist ja manchmal in der Masse, dass ich es mir manchmal nochmal in einem Kontext aufschreiben muss, warum ich es mir jetzt gespeichert habe.
Ja, ich habe tatsächlich vor 2 Monaten das Tool dafür gewechselt, und weil mir das mehr Möglichkeiten zum Verschlagworten gibt. Ich habe mir angewöhnt.
Kannst du mir vielleicht, wenn du nicht Werbung machen möchtest, mir einfach sagen, was es ist?
Das tatsächlich sogar ein Open Source Tool. Sekunde, ich vergesse immer den Namen. Ich muss ein zweites Fenster aufmachen, damit ich das sagen kann. Und zwar gibt es, ich benutze gerade 2 konkurrierende, weil ich das eine mal austesten will. Das eine heißt MyMind, das ist zum Bezahlen. Das andere nennt sich Omnivore, was ich ein super Name finde für ein Tool, was alles frisst. Es frisst wirklich alles. Ich benutze gerade so ein bisschen beides parallel und guck mal, was für mich am besten ist. Ich tendiere gerade zu Omnivore tatsächlich. Auch weil es Open Source ist und ich ehrlich gesagt solche Sachen lieber unterstütze als viele andere Dinge. Ansonsten nutze ich tatsächlich aber auch Apple Notes. Sprich für alles. So. Seit neuestem kann es ja auch Audio-Sachen. Das hatten wir eben im Vorgespräch, dass wir beide nicht so die Audio-Speak-Leute sind. Aber machst du das dann auch als Notiz? Machst du dir Audio-Notizen oder ist es wirklich so wegsaven und notieren? Also handschriftlich oder tippen?
Ich spreche manchmal irgendwie ein, was geschrieben ist. Also ich bin eher sozusagen Diktierfunktionsnutzer, als dass ich mir Audio spreche. Dann möchte ich mir, glaube ich, selbst nicht hören, wie ich irgendwie mit Verkehrsgeräuschen im Hintergrund noch sage, warum ich was irgendwie abgespeichert habe.
Ja, ich benutze es jetzt tatsächlich in Apple Notes mal so ein bisschen mehr, vertraue aber so ein bisschen auf die Transkribierfunktion. Ja, spannend mit den Notizen. Das sagen tatsächlich viele, dass das eine Tool, auf das sie nicht verzichten können, ist irgendwas zum Notieren. So, wir hatten früher wegen einem unserer Marketingmanager tatsächlich einen sehr hohen Verbrauch an Field Notes. So, weil der wirklich alles in Field, also er stand halt auf Field Notes und hat da wirklich alles in Field Notes notiert. Und ich kenne Leute, die haben die letzten 20 Jahre ihres Lebens dokumentiert und legen das halt auch in den Schrank. So. Der Typ bin ich nicht.
Ich habe vor kurzem Notizbücher weggeworfen und stelle nur fest, dass ich fast immer auf dieselbe Art und Weise notiere, weshalb ich, glaube ich, auch immer noch so Stift oder so habe. Ich zeichne manchmal noch ab und zu Gedanken irgendwas.
Ah, du skribbelst dann? Ah, krass.
Ja, aber auf eine andere Art und Weise. Also das ist mir auch erst spät und durch andere klar geworden, dass es gar nicht immer so ist oder bei allen so ist. Ich nehme Gedanken sehr visuell auf und ich habe auch eine sehr bildhafte Sprache. Wer länger mit mir arbeitet oder als ich den Job gewechselt habe, habe ich von meinen KollegInnen mir so eine nette Erinnerungsbox gemacht und Sachen über mich geschrieben. Es war total nett und unter anderem sozusagen, was ihnen fehlen wird, ist, dass jemand alles in bildhafte Sprache packt. Und das hilft mir aber dabei, sowohl so Probleme als auch Gedanken klarer zu fassen und sozusagen Überflüssiges mehr wegzulassen, indem ich es halt mehr in Bilder packe.
Mhm.
Und das sind nicht immer dieselben Bilder, sondern es sind unterschiedliche Bilder. Und ich glaube, für die einen klingt das ein bisschen lustig, aber wenn man sich drauf einlässt, kann man sich halt manchmal auf ein Bild leichter committen wie auf einen Satz. Oder auf eine Beschreibung. Also ich habe mal das Problem mit jemandem damit beschrieben, dass ich gesagt habe, dass wir uns jetzt zumindest einig sind, dass wir in einem Boot sitzen und dass es ein Boot ist. Und jetzt müssen wir uns nur noch darauf einigen, ob wir auch in dieselbe Richtung rudern oder jeder in eine andere Richtung rudert. Aber immerhin haben wir uns schon mal darauf geeinigt, dass wir in einem Boot sitzen. Wir hätten ja auch in einem Auto sitzen können. Und da schaffe ich es über das Bild für mich das Problem klarer zu kriegen oder die Aufgabe.
Das geht mir oft tatsächlich auch so, dass ich versuche, für komplexere Sachen eher ein sprachliches Bild zu finden. Ich, stehe mal sehr auf Autovergleiche, dann, keine Ahnung warum, ich habe noch nicht mal einen Führerschein, ich habe keine Ahnung, warum ich über ein Autovergleich nehme, habe aber den Eindruck, dass das bei Leuten ganz gut Klick macht, dann, wenn man das irgendwie damit assoziiert, vielleicht kommt es daher, aber tatsächlich skribbel ich, obwohl ich in einem kreativen Designerumfeld arbeite, sehr viel weniger, als ich notiere in Textform tatsächlich. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass wir hier sehr viel in Schriftform machen, weil es halt sehr viel Marketing halt auch einfach ist.
Also ist bei mir auch sehr viel Schriftform und dann irgendwie ganz viele so Folgepfeile oder Pfeile woanders hin und irgendwelche Beziehungen, dass es immer so aussieht, als würde ich irgendwie so Illuminaten-Sachen malen.
Auf jeden Fall. Sieht auch wie der geheime Weltwirtschaftsplan. Aber
der Weltwirtschaftsplan. Ich hoffe auch immer, dass keine Kollegen das sehen, was ich da mache, weil die sich auch wahrscheinlich immer fragen würden, so ein Himmelswillen, dass ich da aufgezeichnet habe, gibt das Sinn?
Nee, tatsächlich, das ist ja der Witz. Natürlich gibt das selten auf Anhieb Sinn, wenn man es sich nochmal anguckt, weil es ja in einem Ideenfluss passiert ist. Es ist ja eigentlich das Hilfsmittel, um zu dem Plan oder zu der Vorstellung zu kommen. Deswegen gibt es auch falsche Abzweigungen und Sachen, die keinen Sinn ergeben. So, ich glaube, das muss keinen Sinn ergeben. Erst wenn man es in eine Folie packt oder eine Mindmap, dann sollte es Sinn ergeben. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Das ist jetzt eher eine Frage. Ist jetzt ein Statement als Frage. Ich neige dazu, schon während ich den Gedanken formuliere oder das Mindmap im Kopf baue, schon die Stolperfallen mit einzuziehen. Also die Stolpersteine bzw. Hindernisse denke ich immer schon mit, oft nicht
das,
immer.
Das kann ich Geht verstehen. Dir das auch so? Das kann ich verstehen, aber das liegt vielleicht auch daran, dass jetzt über 10 Jahre oder nach dem Popkulturbeauftragten, also in einem Referat arbeiten, ja auch in der Mischung zwischen Verwaltung und Politik und anderen Sachen ist, dass man sehr schnell anfängt, so Stolpersteine und so mit einzukalkulieren oder zu versuchen zu verstehen, was so Limiter sind. Ist aber manchmal auch gar nicht so gesund, glaube ich, weil es, also es klingt immer so, als würde man so einen Negativ-Approach verfolgen. Mhm. Dabei versucht man ja nur zu sagen, wie navigieren wir dann da drum rum? Oder weil ja sozusagen von außen oftmals angenommen wird, dass man halt einfach das Erstbeste raushaut, dass es ja nicht so ist, sondern dass man sich schon abwägend Gedanken gemacht hat, warum man das jetzt so macht. Also ich glaube, das ist bei euch ja, wenn du eine Kampagne machst, ja auch so. Sozusagen, die kann ja sehr edgy sein, aber du hast dir ja Gedanken dazu gemacht, du knallst die ja nicht raus, weil du sagst, ey, lass uns mal irgendwie super, super krass irgendwie das und das machen. Da gibt's ja ein dahinterliegendes Konstrukt, warum man es so macht. Und deswegen.
Es sollte so sein, im besten Fall, wenn ich ehrlich bin. Also bei manchen Kampagnen, die ich jetzt von außen betrachtet sehe, frage ich mich wirklich, wer da in jeder Hierarchiestufe, von denen man weiß, dass die existieren und Abnahmerunden gesagt hat, super, das ist immer noch eine gute Idee. Lass das unbedingt genau so machen.
Und das ist so, da haben die dann nur die ersten 2 Folien von 25 angeschaut. Das sieht gut aus.
Ja, und jede Implikation einfach ignoriert, die noch da kommen könnte. Unser aller Job und tatsächlich dein Job am Ende ist es ja auch, nicht nur die Sachen, die man entschieden hat, zu kommunizieren und genau begründen zu können, warum man es gemacht hat, sondern dass am Ende auch leicht aussieht. Es soll ja, also was am Ende leicht aussieht und nach dem einen Statement hat ja dieses Eisbergphänomen. Hier oben und unten ist das alles. So, ne? Das ist ja in vielen Sachen so, bei Projektmanagement sowieso. Ne? Projektmanagement, der Plan sieht immer voll super einfach aus, hat aber viel Blut, Schweiß und Tränen im Zweifelsfall gekostet und Abstimmungsrunden, so bis man da hingekommen ist. Und vieles macht man natürlich, das wird dir wahrscheinlich nicht anders gehen, intuitiv mittlerweile, weil man das Wissen schon internalisiert hat.
Es sind ja so 2 Sachen. Das eine ist, dass du ja, wenn du so eine Idee verfolgst und du bist so angefixt von der Idee, du willst die ja unbedingt umsetzen und findest die beste Idee, die du gerade jemals hattest. Und dann hast du ja so einen Zug, oder auch für Teams kann man ja so einen Zug entwickeln, da jetzt hinzuwollen. Und da ist manchmal schon ganz gut, schon früh mal so die Stolperfallen einfach zu kennen, damit nicht alle, die mit dir mitfahren müssen, denken, ja, hätten wir doch früher mal drüber sprechen können, dass wir jetzt gleich irgendwie gegen eine Wand fahren.
Genau. Also da stimme ich dir absolut zu. Genau das ist, glaube ich, das Ding. Und was noch ein bisschen, also der einfachste Fall ist, man vergisst Urlaubszeiten. So, das ist der einfachste Fall in Projektplanung und Kampagnenplanung, was bei einer super duper Kampagnenidee, ne, die man gerade entwickelt und alle sind so in diesem kreativen Brains, wie man sich das so vorstellt. Leute stehen vorm Whiteboard und entwickeln und schmeißen sich die Ideen um, was im niemals, auch nur jemals, glaube ich, so passiert ist irgendwo. Es gibt immer dieses Ding, dass dann irgendjemand da steht und sagt so, ja, aber habt ihr bedacht, dass an der Stelle jetzt, das sind Ferien. Also es macht keinen Sinn, eine Buskampagne zu machen, wenn niemand Bus fährt zur Arbeit. Das macht einfach keinen Sinn. Also eine Ticketkampagne, einfachstes Beispiel, ist so tatsächlich ein Beispiel aus der Praxis. Das ist so eine Sommerkampagne entwickelt für einen Fahrgastverband. Man geht viel auf Arbeitswege. Also, ja, es sind Ferien, die Leute. Also nicht viele Leute nutzen jetzt, wir müssen das anders machen. Und daraufhin haben wir tatsächlich eine völlig andere Kampagnenidee entwickelt, die ein gutes Storytelling hatte und die den Use Case für den Freizeitfaktor deines Arbeitstickets, ne, den Zusatzfaktor herausgestellt hat. Also es hat sich tatsächlich aus der Bremswirkung sozusagen im Kreativmeeting eine viel bessere Kampagne entwickelt. Und so sollte es am besten,
aber
so sollte es am besten sein.
Es gibt ja genauso, der Kalender ist ja voll damit, was so irgendwie was du um Weihnachten rum nicht machen kannst, was irgendwie Januar für ein toter Monat ist, wo du irgendwie gar nicht viel machen kannst. Aber an solche Sachen, ich muss immer dran denken, ich habe da, glaube ich, aus dem Musikbereich am meisten drüber gelernt, wie auch so Releases geplant werden,
ja,
übers Jahr. Also wann man so irgendwie so Indie-Sachen rausbringt, wann man irgendwo über die Intro oder vielleicht noch, falls wann es gut ist, sogar mit irgendwelchen Indie-Sachen irgendwie so zu charten, Sommerferien.
Ja.
Wenn man so wenig Verkäufe brauchte oder halt auch, dass man irgendwie im November oder so ab Oktober nichts mehr rausbringen muss, weil halt alle Großen irgendwie ihre Best-ofs und Sammlersachen und so rausbringen und dass du da dann halt völlig verloren bist eigentlich.
Uhren ist ja dasselbe.
Ja.
Das ist ja heute tatsächlich noch so. Releases ist ja mittlerweile so ein bisschen eher anders. Es sind ja mehr Drops als geplante Releases. Sind schon geplante Releases, aber das ist ja nicht mehr so wie früher, dass man Monate vorher schon die Single festlegt, selbst bei einer Indie-Band.
Ja.
Eine Radioagentur das bearbeitet, aber gleichzeitig auch anderes bearbeitet wird und die Presse. Und das ist ja schon auch, damit es bloß vielleicht auf Platz 99 der Charts reinkommt, weil das wiederum mehr Airplay produziert und so. Das sind ja ganz viele Faktoren, die ja bedacht werden mussten. Das ist ja heute nicht mehr so. Aber bei Touren ist das ja immer noch so. Es knubbelt sich alles im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer spielen alle Festivals. Und das weltweit bei den größeren Bands. So,
genau. Ne? Und dann
das
bist du ja eh raus, weil halt dann die ganzen Festivals ja ihre sagen Schutzgebiete festlegen und dann bist du halt
aber
da
du hast
dürfen
recht,
die Bands nicht mehr zwischendrin noch irgendwo spielen. So Sommertouren, die dann noch irgendwie zustande kommen, wenn man zwischen den Festivals noch irgendwie Clubshows spielt.
Um es aufzufüllen, damit es sich ein bisschen lohnt, dass man auf Tour ist. Ja, ist ja wirklich so halt. Ne? Und da muss man noch irgendeinen Club finden, der an einem Mittwochabend irgendwo im Osten Deutschlands oder weil man von sonst woher von Bayern nach Berlin muss, einem noch irgendeine Show ermöglicht und am besten vielleicht eine Unterkunft oder was. du hast recht, das hatte einen tatsächlich geprägt, so was Marketing und Werbung und vor allen Dingen Dramaturgie von Sachen angeht. Vielleicht kommt es daher, dass ich auch viele Sachen immer direkt mit einziehe. Und einbedingt.
Ich habe da auch ganz viel, gab ja nicht so viele so Musikmarketing- und Radioagenturen da in deren Feedback, ja, das kannst du da nicht machen, da müssen wir so früh mit dem und dem anfangen, da müssen wir da und da rein und das wird dann und dann geplant. Da ist ja der Kalender schon so, denkst du, okay, und wann können wir überhaupt noch was machen?
Ja, genau. Und wo, wann machen wir jetzt irgendwas? Und dann aber, wo er auch schon wirklich, weiß nicht, ob das ähnliche Erfahrungen bei dir waren, aber die ich gemacht habe, wo dann das Feedback auch zurückkam mit so, und das, wenn dieser Fall eintritt, können wir das sofort sein lassen. Und so, oh, okay, das wusste ich jetzt nicht so halt, ne? Also wenn die und die Publikation nicht so früh darauf anspringt, dann brauchen wir die nächste Phase der Kampagne überhaupt nicht zu starten, sondern müssen B nehmen oder so. Und du denkst so, okay, daran hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so eine Rolle spielt für das Thema. Also das finde ich, da bin ich froh, dass ich heute nichts mehr damit zu tun habe, wenn ich ehrlich bin. Tatsächlich kann man ja den ganzen Hype, nennt man es Hype, was ich niemals nennen soll, den ganzen Buzz, den man erzeugt, kann man ja jetzt viel besser steuern über digitale Medien. Ganz einfach.
Glaube ich, viel mehr selbst in der Hand oder so. Also wenn ich jetzt auch zum Teil noch im Keller irgendwie so Kampagnen zu Plattenreleases eingelagert und so, wo man dann halt denkt, wie stolz man dann ist, wenn man irgendwie in der Intro war und dann noch die Anzeige dazu und so. Und dann, ja, will ich jetzt immer denken, versuch mal heute jemandem zu erklären, was die Intro war.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Tatsächlich eine der Publikationen mit dem, was ich heute noch als Beispiel bringe und leider mir keine Screenshots abgespeichert hatte, die eine super App ganz am Anfang hatten. Die ja nicht, wie heute üblich, das Digital-Abo ist im Prinzip das ausgeschossene PDF als mit, ne, keine Links drin, also vielleicht, wenn es hochkommt, mal Links. Aber die Intro hatte ja wirklich so eine App, nur die es völlig anders aufbereitet haben, mit weiterführenden Infos, das Musikvideo war dann auch mit drin und so. Ich fand das damals, ne? Also als so iPads hochkamen, 2007, 2008, das fand ich damals schon herausragend. Das möchte ich aber nicht wissen, was die das gekostet hat, das jedes Mal aus dem Redaktionssystem auch wieder anders umzubrechen. Aber ich wünschte mir, heute würde sich eine Publikation nochmal so viel Mühe geben, weil ich benutze keine Digital-Abos von irgendwas. So, das Pinch and Zoom, da habe ich keine Lust drauf. So,
ne? Ich sehe also auch gerade so, meine Hypothese oder Wahrnehmung, ganz viele von den Sachen, die eine eigene App hatten, haben die irgendwann wieder abgeschafft und glauben, das würde halt alles nur über die responsive Website gehen, macht aber oftmals keinen Spaß. Ich sage es jetzt nicht, weil es so ein bisschen sophisticated klingt, ich habe so ein New York Times Digital-Abo und da finde ich die App richtig gut. Die kannst du auch gut personalisieren.
Ah, okay.
So auf deine Bedürfnisse, was dich interessiert. Und die haben gleichzeitig auch die einzige sinnvolle Cooking-App, die ich kenne. Oder Website. New York Times Cooking.
Das wusste ich gar nicht. Ich hatte mal mit dem Gedanken gespielt, als sie so ein Dollar-Abo mal hatten.
Die sind immer noch so viel günstiger als alles, was du in Deutschland abonnieren kannst. Ich habe das auch mal zu irgendeiner, genau, keine Ahnung, nicht einen Dollar, aber irgendwie ein bisschen drüber abgeschlossen und zahle das seitdem einfach weiter. Muss man auch immer oft viel Zeit haben, um das zu lesen. Aber es ist manchmal, ich habe das abgeschlossen, glaube ich, während der ersten Trump-Periode, weil ich so das Gefühl hatte, dass ich da mehr verstehen möchte.
Ich glaube, da hatten sie nämlich genau für die europäische Zielgruppe nämlich auch dieses...
Ja, das
wo
kann,
ich auch
das
überlegt
kann
hatte,
sein.
Ob ich es machen
und,
sollte.
Genau, das habe ich abgeschlossen und seitdem fühle ich es immer weiter.
Krass. Und du liest es auch weil die User Experience auch eine andere ist, sozusagen.
Ne? Ja, aber das ist noch so, wo auch Artikel richtig lange gehen. Also das sind wirklich lange Artikel zum Teil, die auch wirklich nochmal oft tiefer gehen. Man muss sich das so nehmen, das ist aber auch im Urlaub kann man das auch nochmal gut lesen. Aber bei allen anderen Sachen, das wäre, glaube ich, nach wie vor so, wenn ich bei denen was sehe und denke, ich will es lesen, hast du ja dein Umsonst-Limit so schnell erreicht, dass ich das einfach nicht haben will. Auf der anderen Seite, meine Frau wird, glaube ich, sagen, ich lese das hauptsächlich, um in irgendeiner Diskussion irgendwann zu sagen, habe ich in der New York Times gelesen, weil sie sagt, das ist auch so ein Männer-Move, um irgendwie so, ich habe schon deswegen recht, weil es in der New York Times steht. Und
du hast... Dann sag deiner Frau, dass sie vollkommen recht hat. Genau aus dem Grunde macht man sowas. Ja. Das stimmt. Das stimmt leider wirklich. Das ist halt einfach, weil man sagen kann, ja, das habe ich in der New York Times gelesen. Das wird schon richtig sein. Damit habe ich recht. Ja, das ist leider wirklich so. Ja. Ich ertappe mich selber im Hinterkopf dabei, dass ich was Ähnliches gestern Abend beim Spazierengehen gesagt habe.
Ja, und es ist so, ja, ja und nein gleichzeitig. Ich weiß, was sie meint, und ich weiß, dass sie eigentlich auch recht hat. Und das ist, glaube ich, auch so Man-Logic ist, wie man argumentiert. Und auf der anderen Seite, es stimmt ja nicht, oder also wenn ich sage, stimmt schon, aber manchmal ist es dann wirklich so, dass ich denke, da war ein Gedanke drin, da wäre ich noch nicht drauf gekommen.
Das stimmt. Und dann, auch damit hast du natürlich völlig recht, weil es längere Artikel sind, sind mehr Gedanken und mehr Sachen darin formuliert, auf die man vielleicht noch selber keine Zeit hatte, länger drüber nachzudenken, oder ein anderer Hebel, andere, wie nennen die Amis immer das gerne, thought-provoking, so, ne, dass da wirklich auch mal eine Seite drin steht, wo man denkt so, Christa, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, das ist interessant. Und kürzere Artikel sind meistens eher immer so, ich bring dir die Info und das war's.
Nee, ansonsten habe ich noch ein Wochenend-Print-Abo von der Süddeutschen und zuletzt schon.
Das hatte ich auch ganz lange, bis ich es irgendwann gemerkt habe, ich lese es nicht mehr. Ich lese nur noch fürs SZ-Magazin, und der Rest ist so maximal der Kulturteil. Und der Rest.
Ich versuche mir am Wochenende tatsächlich so Zeit zu nehmen, Zeitung zu lesen.
Ah, machst du das?
Ja. Ja, und das Gute ist mit dem Wochenende, aber du hast noch die ganze Woche Zeit. Daher ansonsten beim Lesen, ich muss natürlich hier Regionalzeitungen lesen, damit ich weiß, was
klar.
So. Aber das ist dann irgendwie über ein berufliches Online-Abo und dann, aber bei der Süddeutschen, glaube ich, habe ich ein großes Vertrauen zu. Das habe ich auch, das ist das längst andauernde, glaube ich, Abo, das ich habe. Ich glaube, das habe ich im Studium abgeschlossen, weil so quasi erste Woche Geschichtsstudium, wie man gesagt hat, ich brauche eine Tageszeitung im Abo, und dann damit angefangen und, glaube ich, nicht mehr aufgehört. Irgendwann vom Vollabo auf Wochenende umgestellt, aber und, also klar, du kannst die ganze Zeit denken, digital, aber da ist ja der nächste Klick immer sofort da und weg. Und da finde ich es ganz schön, so eine physische Zeitung zu haben, die raschelt beim Umblättern. Und über die habe ich auch rausgefunden, dass ich jetzt eine Lesebrille brauche, weil ich Zeitung so.
Es wäre dir am Handy gar nicht aufgefallen. Ja, ne? Ja, sehr gut. Ja. Ja, irgendwann hat man das Handy auf dieser Armlänge, dann wird es schwierig. Aber man kann ja immer die Schrift größer stellen. Stimmt. Das kann sich ja selber.
Und am Handy helfen. Natürlich auch so ein bisschen mit der Distanz gespielt, aber bei der Zeitung ist es echt am meisten aufgefallen.
Ja, krass. Ja, ja. Aber du, jetzt um auch die Kurve nochmal zum Beruflichen zu kriegen, also klar, du hast. Das Lokal-Screening drumherum machst du halt auch tatsächlich selber oder lässt du dir das zuarbeiten? Weil ich kenne halt viele, die sagen, ich lass mir das Presseclipping sozusagen erstellen und dann screene ich das nur noch. Das machst du selber.
Ja, also bin ich, glaube ich, auch sehr viel schneller, um rauszufinden, was für mich relevant ist oder was ich wissen muss oder welche Zusammenhänge wichtig sind.
Ist das, du bist ja dieses Jahr dann erst tatsächlich von der Stadtseite sozusagen auf die Projektentwicklerseite gewechselt.
Ja, also ich habe auch vorher Projekte entwickelt oder im Projektbereich gearbeitet und auch sozusagen dasselbe Projekt, also das Gaswerk, schon auf städtischer Seite mitbetreut und habe dann sozusagen von der Stadt zur städtischen Tochter gewechselt und da jetzt eben die Leitung der GmbH übernommen. Und damit tatsächlich sozusagen der Entwicklungs- und Betriebs GmbH für das Gaswerk. Also so, das Gaswerk ist 70.000 Quadratmeter groß, ist ein Denkmal.
Ja, das hatte ich gelesen.
Genau.
Ich hatte gar nicht, die Dimensionen sind schon, also das ist die Grundfläche, das ist jetzt nicht die belebbare Fläche, sondern das ist wirklich die Grundfläche, sind 70.000 Quadratmeter.
Die Grundfläche sind 70.000 Quadratmeter. Da ist ein kleiner Park dabei. Da sind je nach Zählweise 16 Gebäude dabei. Und sehr große Gebäude, kleine Gebäude. Zwei Neubauten im Moment und alles in einem Denkmal. Und wir haben versuchen, nach und nach das Ganze in Nutzung zu bekommen. Und weil 70.000 Quadratmeter, das ist so groß wie so ein kleineres Stadtviertel, das ist schon
viel Fläche. Ja, das ist ungefähr wie unser Viertel in Aachen. Ich glaube, das ist kleiner, wenn ich ehrlich bin. So, ne?
Und das ist aber auch das, man muss das immer wieder dazu sagen, weil ganz oft gibt es so den Anspruch, dass da alles immer ganz schnell fertig sein muss. Und das geht halt in der Dimension einfach gar nicht. Weil du musst sowas sukzessive entwickeln. Und das ist ja ein Transformationsprojekt und eine Transformation, die über sehr lange Zeit einfach dauern muss, weil die Investitionen hoch sind und weil man das ja auch richtig planen muss. Also ich kann ja nicht einfach auch nur Sachen sanieren oder bauen und dann mal gucken, was passiert.
Manchmal hat man den Eindruck, das wird so gemacht. Aber nein, natürlich ist das, ja, manchmal hat man wirklich schon den Eindruck, weil der Fördertopf da war, wird's gemacht, ohne zu fragen, warum. Hauptsache damit, dass das Stadtentwicklungsprojekt irgendwie noch irgendwas passiert, so, damit der Etat abgerufen wird. Da kann ja auch was Gutes draus entstehen, ehrlich gesagt, wenn Gelder zur Verfügung sind. Aber bei 70.000 Quadratmetern hört der Spaß dann natürlich wahrscheinlich auch ganz schnell auf, was man noch machen kann und was man nicht machen kann. Vor allem, weil du sagst, Grünfläche habt ihr auch noch mit dran. Ja. Das heißt, habt ihr im Sommer dann da, keine Ahnung, was ist, ist da jetzt Leben im Haus im Sinne von,
also
macht ihr da was?
Man könnte sagen, man kann da mehr Leben drin haben. Da ist über die Open Airs, die wir haben und Draußenveranstaltungen auf jeden Fall viel in den Grünflächen. Es ist aber so, dass das Gaswerk bis zu seiner Schließung, also es ist auch eine Mauer drumherum, eigentlich geschlossen war. Also die umliegenden Stadtviertel kennen das, aber man hat sich so eingeprägt, dass man es nicht betreten konnte. Es ist ein längerer Prozess, die Öffnung des Geländes voranzutreiben. Also wir haben ein sogenanntes Portalgebäude und wir haben mehrere Zugänge. Wir wollen aber auch noch zusätzliche Zugänge schaffen, weil sozusagen aus dem einen Stadtviertel der absolut nächste Weg, vor allem in die Grünfläche zu kommen, bislang nur ein Fluchtweg ist und noch kein offizieller Weg. Und da muss man auch ein bisschen gucken, wie man das noch verbessert. Aber es gibt im Sommer schon Leute, die sich dort treffen, Picknick machen, sonst irgendwie was. Wir suchen da auch die Durchwegung immer wieder ein bisschen besser zu machen, dass man da durchgehen kann. Es geht viele Leute mit dem Hund spazieren und so. Und der Park gehört auch zu dem geschützten Denkmal dazu.
Weil man damals
dieses Gaswerk in einer sehr schönen Industriearchitektur gebaut hat und diesen Park dazu. Da hat auch mal eine ältere Dame erzählt, da haben auch früher in dem Park immer Schafe gegrast, um das Gras kurz zu halten. Wir haben auch ist vermietbar sozusagen eine sogenannte Obstwiese, da sind Obstbäume drauf, wir haben wahnsinnig viel Obstbäume und wir haben auch ganz viele Tiere. Ich habe Feldhasen auf dem Gelände. Dann haben wir Turmfalken und einen Haufen anderer Sachen. Wir haben auch einen Teil, der wirklich so geschützte Fläche ist, die wir auch nicht bespielen und wo sich alles, was ich irgendwo in großen Wiesen verstecken möchte, in der Wiese verstecken darf. Und auch die Hasen haben sich, glaube ich, auch an die Open-Air-Nutzung. Also wir haben ja im größten Festival 11.000 Besuchende am Tag. Und auch das halten die Hasen gut aus. Also weil sie eben trotzdem noch Rückzugsmöglichkeiten haben.
Ja, das ist es halt. Also wir haben tatsächlich eine richtige, also jetzt nicht so eine Kaninchen, sondern richtig so eine Langohr-Kolonie mitten in Aachen in der Stadt tatsächlich um die Uni rum. Also weil die Gebäude halt abends nicht benutzt werden, da geht auch keiner lang. Und wenn du dann abends spazieren gehst um 11, guck dich auf einmal halt so ein riesen Hase halt an, 2 Meter weiter. Das interessiert die alles überhaupt nicht. So, das ist deren Ding. So,
ja, ne? Und das Häufigste ist aber, dass immer dann jemand sagt, ja, aber Kaninchen. Und dann sage ich, nee, Feldhase.
Das ist richtige Feldhase. So Dinger. So, ja. Ich hatte tatsächlich schon mal gut, das liegt jetzt auch, weil wir den Erholungspark, sozusagen den Stadtpark, der ist bei uns, also hier ist unser Viertel, Auswaldstraße, und dann kommst du in den alten Stadtpark, was ja auch der Aachen als Bad Aachen, was wir nicht benutzen, aber als Bäderstadt sozusagen, war da das Erholungsding, wo die Leute halt rumgehen können. Das sind eigentlich 3 Parks. Und von da aus driftet natürlich so ein bisschen auch die Tierwelt in die Stadt rein. ist halt super oft, dass der auf einmal ein Fuchs über die Straße entgegenkommt und dich anguckt und dann einfach weitergeht halt.
Also ich kann hier über Augsburg berichten, was wenige wissen, aber mein liebstes Nerd-Wissen, wir haben hier eine große Anzahl an Stadtbibern, weil die Stadt auch durch von so Kanälen durchzogen ist. Ich glaube, bis zu 80 Biber leben innerhalb der Stadtfläche von Augsburg. Und man kann die auch manchmal sehen. Die beste Geschichte ist, dass mal jemand die Feuerwehr gerufen hat, weil er dachte, ein Biber wäre tot. Dabei hat er sich nur neben der Brücke in die Sonne gelegt zum Sonnen.
Voll gut. Aber die habt dann kein Problem damit, dass die Sachen unterhöhlen und gerade bei den...
Bisschen schon, aber sind natürlich geschützt und dann macht man halt so Biberdraht dran und aber sind schon aktiv und auch man kann damit rausfinden, wie groß Biber eigentlich sind.
Ja, das sind Kaliber.
Ja, ich wohne ja auch in einem Park. Ich habe auch schon hier auch Füchse gesehen und dass ich mal einen Fuchs gesehen habe, der hier bei Grün über die Ampel geht, Fußgängerampel.
Konditioniert, ist das schon konditioniert.
Also, sozusagen habe ich jetzt nicht öfter gesehen, sondern nur einmal, aber habe ich gedacht, Fuchsklischee, der hat's gelernt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, es läuft ganz gut. Mir war das gar nicht so bewusst, dass das Augsburg, ich war glaube ich zweimal in meinem Leben in Augsburg und dann auch eher nachts und hab's tagsüber gar nicht so auf dem Schirm. Liegt dieses Gasometer ist dann wirklich so auch mitten im Stadtviertel drin. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass das so außerhalb also, ist.
Also sozusagen für jemand aus Aachen, mein Gasometer oder der große Scheibengasbehälter ist in Oberhausen, in Augsburg-Oberhausen.
Das hatte ich schon, ich hatte mir das angeguckt und dachte so, das ist nicht dein Ernst, das ist Oberhausen, weil das ist halt so in Industriearchitektur und Oberhausen.
Ja.
Ist so ein Ding.
Also ursprünglich war das Ding mal, es gibt so Bilder davon, tatsächlich auf der grünen Wiese und außerhalb der Stadt. Und heute ist es aber zwischen drei Stadtvierteln. Das ist eine Augsburger Diskussion, ob das weit draußen liegt oder nicht. Die einen sagen ja, aber weil die Stadt hier ist ja irgendwie 2000 Jahre alt und hat noch so eine alte Stadtmauer und alles, was außerhalb der alten Stadtmauer ist, ist immer gefühlt weit draußen.
Das ist in Aachen nicht anders, das kann ich bestätigen. Das ist ein Phänomen alter Städte, glaube ich, mit alter Grundarchitektur. Also hier sagen Leute, also in Aachen, die quasi außerhalb des letzten Stadtmauerrings, die Viertel, die sind Ende des 19. Jahrhunderts, also so 1898 sind, glaube ich, die ersten Viertel exploriert worden und dann so ein bisschen bis zum Ersten Weltkrieg. Die sagen halt tatsächlich oft genug, wenn sie dann, also ältere, jetzt nicht hinzugezogene, ältere Leute sagen dann, wir gehen in die Stadt. Wenn sie halt über den Grabenring rübergehen. Das ist halt so ein Ding irgendwie so. Ne? Das ist, man begreift das immer noch als gehört eigentlich nicht zur Kernstadt dazu. Warum auch immer.
Ja. Aber das ist halt, also ich nenne das immer gefühlte Distanz, weil zum Beispiel vom Rathausplatz, glaube ich, sind so 12-13 Minuten Fahrradfahren. Also das ist nicht weit, aber das ist für hier, glaube ich, gibt es so gefühlte Distanz. Vor kurzem gab es hier eine Konferenz zum Nachtleben im deutschsprachigen Raum, die Stadt Nacht 8.
Da waren so gesehen, ja.
Nachtleben aus ganz Deutschland Leute da. Und wenn du dann mit Leuten aus Hamburg oder aus Leipzig, was quasi der Innenstadt aufs Gaswerk gehst, weil wir so eine Führung gemacht haben und denen das erzählst, so auf der Augsburger Sicht ist es weit draußen, guck mich manchmal so fragend an, so was? Wie? Weil halt jetzt in Hamburg, das ist halt keine Distanz.
Da fragt sich ja keiner, wenn dann
letzte Woche in Berlin, dann ist halt abends, um irgendwie Freunde zu treffen, irgendwie fast 40 Minuten mit der Bahn. Also bin ich ja hier schon hinter München, wenn ich das machen würde, aber.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, bei uns wäre es so, ja, da wäre ich ja schon fast in, da bin ich schon in Köln sozusagen halt, ne? Das ist, die Distanzen sind ja eine völlig andere Hausnummer, was sowas angeht, gerade in so Metropolregionen. Aber diese Diskussion von historisch gewachsenen Städten ist immer, ja.
Ja, und ich
werde
ganz häufig eben damit konfrontiert mit, es ist weit draußen oder die Verkehrsanbindung muss besser sein. Ist aber halt auch so, dort fährt der Bus, also ich habe eine Haltestelle, die heißt auch Gaswerk, der fährt genauso oft wie an anderen Stellen im Stadtgebiet. Aber gefühlt muss halt für viele Leute immer dann einen Bus fahren, wenn sie an der Haltestelle kommen.
Ja, das ist ja eh klar.
Ich habe ein großes Verständnis dafür, dass man da irgendwie eine bessere Anbindung haben will. Aber die Logik, wie das funktioniert oder wann das funktioniert, ist halt, es ist halt ein bisschen komplexer als nur, ich schicke halt mehr Busse raus. Also da ist halt so Fahrplanerstellung und so. Ich habe das jetzt auch, seitdem ich zu den, sozusagen im Mutterkonzern, zu den Stadtwerken gehöre, auch nochmal mir besser und tiefer erklären lassen. Es ist halt alles nicht so leicht. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, entsteht Nachfrage, weil ich viel Angebot mache? Oder brauche ich erstmal Nachfrage, damit Angebot entsteht? Und auf der anderen Seite, für jede Form von Veranstaltung bieten wir ab einer gewissen Größe ein Verkehrskonzept ohnehin an. Das mit
von
Ridesharing
ja, ja.
über Busse, die dann im Verstärkertakt fahren und so, sehr individuell auf die Größe und die Art der Veranstaltung an. Weil ja da auch, also die Parameter zum Beispiel so sind, dass ja die Leute heute sehr verteilt erst kommen, zum Beispiel zu einer Open-Air-Veranstaltung und über mehrere Stunden sozusagen Zulauf ist, aber wenn Konzert fertig, wahrscheinlich 60 bis 50
wollen alle weg.
Oder 80 ja. Prozent sofort gehen wollen. Und dann ist es natürlich sinnvoll, den Leuten eine gute Abreise-Experience zu geben. Irgendwie Verstärkerbusse oder so in der Anreise macht meistens nicht so Sinn oder würde nee. Überhaupt nichts bringen, weil das viel, viel individueller ist. Zumal wir auch eigentlich den größten Zustrom meistens über Fahrradfahrer haben, wenn das so.
Echt?
Aus der Stadt raus, glaube ich, haben wir mehrere Kilometer so temporäre Fahrradstellplätze, die wir für Großveranstaltungen aufstellen.
Auch das, wo wir wieder beim Ursprungsthema sind, das sind halt alles Sachen, die müssen mit bedacht werden. Ne? Und ich meine, ich kenne die Diskussion ja auch. Man will wenig, aufgrund von Lärmschutzkonzepten und sowas, hat man halt einfach in den Innenstädten immer weniger. Ne? Es ist halt einfach auch so. Viertel, die früher die Ausgeviertel waren, sind jetzt halt die Viertel, in denen man mit seinen Kindern wohnt. Dann möchte man die Diskothek ab 2 Uhr nachts nicht mehr unbedingt so laut hören, wie man das früher noch toleriert hätte, wenn man da selber hingegangen ist. Dinge ändern sich. So, das muss man einfach auch sagen. Deswegen zieht ja auch viel mehr raus und ist nur noch draußen in gewissen Sachen möglich, aber bedingt dann auf einmal völlig andere Sachen. So, ne? Also in Aachen gab es zum Beispiel die Riesendiskussion, wo man mit dem Stadionneubau hingeht. Und dann war ein Ding, das ja viel besser wäre, das weit draußen an den Flugplatz zu packen. Also eigentlich eher schon gar nicht mehr in Aachen. Das hat natürlich dazu geführt, dass alle gesagt haben, auf gar keinen Fall, wie soll man denn da hin? Das geht nicht. Also auch nicht mit Verstärkerbussen. Ne? So, das, manche Leute kommen 2 Stunden vorher zum Spiel, manche Leute wollen aber erst punktgenau anlanden. Ne? Aber wenn das Spiel aus ist, wollen 80% der Leute weg. Auf jetzt. So, ne? Das ist bei dem alten Stadion schon kaum zu machen, geschweige denn, wenn das weiter draußen ist. Und solche Sachen sind natürlich bei Diskotheken und Großveranstaltungen immer das Problem. Aber viele Leute haben es gar nicht auf dem Schirm, dass das eigentlich neben Bühnen und weiß der Teufel, was noch alles da gemacht und gemanagt werden muss.
Auch Clubbetreiber und so, ja, für ihr Umfeld auch noch verantwortlich sind. Ist aber ja auch klar. So eine Rechtsgeschichte, die sich vielleicht nochmal irgendwann ändert. Aber gerade, also es wird ja bewertet, der An- und Abreiseverkehr, Autotür auf, Autotür zu, Leute, die alles rausgehen zum Rauchen oder zum draußen sich unterhalten, ist ja oft für die Nachbarschaften sehr viel störender als das, was sozusagen ein Club an sich emittiert.
Wollte ich gerade sagen, das, was so die Bum-Bum-Sachen hörst du meistens gar nicht mehr so. Es ist halt wirklich dieser, ich gehe mal raus zum Rauchen und klar, der Alkoholpegel steigt, die Lautstärke wird höher.
Ja, ist und dann ist natürlich aber ne? die Frage jetzt bei mir auf dem Gelände weniger, weil es drumherum
genau.
gibt, aber wie ordnest du das denn dem einzelnen Club überhaupt zu, ob das jetzt dessen Publikum ist oder in so Ausgehvierteln der Nachbar oder ob jemand, also heute ist ja auch neues Wort Cornern ein Ding, ob jemand einfach nur dort hängt, aber überhaupt nirgendwo dazugehört und die negativen Auswirkungen aber trotzdem irgendwie einem Club zugeschrieben werden.
Genau, und das ist halt tatsächlich, also kenn ja Leute, die in diesem Bereich arbeiten, als Gutachter für die eine oder andere Seite, oft genug. Das ist halt ein Riesenproblem. So, ne? Wir haben jetzt auch ein Festival, das findet bei uns um die Ecke direkt im Park des Ludwig-Forums statt. Naja, je nachdem, wie die Bühne an dem Abend gestellt worden ist, wo man sich gedacht hat, das wäre eine super Idee, höre ich das bei geschlossenem Fenster im Sutterwall. Das ist nicht zu ändern. Da kann ich ja sagen, welche Band da spielt. Also zumindest die Musikrichtung. Mhm. So, ne? Also,
und ich habe da mit zwei Phänomenen zu tun. Das eine ist, dass wenn ich so technoide Sachen habe, das den Leuten sehr viel mehr auf den Zeiger geht, weil das halt immer ein Beat durchgehend ist. Also sozusagen alles, was von der Band kommt, hat irgendwie einen Anfang und ein Ende und variiert. Aber und vor allem so synthetische Bässe noch viel krasser. Da ist in der Zwischenzeit so, dass wir versuchen, Bühnen oder so an eine bestimmte Position zu stellen. Und das Gelände ist groß genug, dass wir auch Flächen haben, wo wir sagen, da können wir das eher machen als an einer anderen Stelle, weil das den Leuten, also das verstehe ich auch irgendwie, wenn das sehr, sehr lange geht, dass das irgendwann richtig nervt. Und das andere ist aber auch, wie gefühlte Distanz, gefühlte Belästigung. Also unser größtes Festival hat zum Beispiel im letzten Jahr durch Wind hat man in Stadtvierteln oder in einer angrenzenden Gemeinde was gehört, wo man halt sonst nichts hört. Da war es aber nicht zu laut. Das ist auch quasi behördlich dokumentiert und gemessen, alle Auflagen eingehalten. Aber die Diskussion danach ist, wenn ich da was gehört habe, dann muss das ja vor Ort schon zu laut gewesen sein oder wieso müssen die so laut machen? Da würde ich jetzt mal sagen, das war vor Ort noch nicht mal laut, aber durch Witterungsbedingungen kann es sein, dass du halt irgendwo etwas hörst. Und das andere, das hat sich meiner Meinung nach durch Corona ein bisschen verstärkt, als es mal irgendwann eine Zeit lang ganz leise war, dass die Leute nicht verstehen, dass sie keinen Anspruch auf absolute Ruhe haben.
Ja,
ich hab's auch gerne irgendwann nachts mal ruhig, aber man darf durchaus was hören, es muss halt im erlaubten Rahmen sein und nicht alles, was ich irgendwo wahrnehme, ist zu laut. Aber da gibt's so auch, wir kommen, um uns zu beschweren.
Oder für mich war das jetzt zu laut. Dann sagt der Nächste, für mich war es jetzt aber nicht so laut und übrigens jedes Gutachten sagt, das war völlig alles im safen Bereich, alles gut, aber Lass uns doch nochmal sprechen, damit auch du nächstes Jahr ein gutes Gefühl hast, wenn wir das wieder machen.
Wir machen ganz viel halt auch über so anrundende Informationen und werden da auch noch mehr machen, weil manchmal geht es ja auch nur darum, dass du vorher wissen möchtest,
wann
was kommt, dann kannst du dich damit ein bisschen arrangieren. Und das andere ist aber auch, dass ich glaube, so eigentlich gerade so aus dem Bayerischen oder auch, jetzt muss man hier mal aufpassen, ist ja Bayerisch-Schwaben, dass man halt so ein Leben und Leben lassen Ding draus macht. Ich lasse dem einen mal was zu und toleriere das. Ich muss es ja nicht gleich gut finden. Und dafür darf ich halt auch mal was. Oder dass es halt ein bisschen zu einer lebenswerten Stadt auch ein bisschen was dazugehört. Dass es mal ein bisschen laut sein darf. Oder also gleichzeitig sich über die Verödung von Innenstädten aufregen. Aber alles an Aktivitäten versuchen zu verhindern, das läuft irgendwo gegeneinander.
Das ist aber tatsächlich ein Phänomen, deswegen, wie soll ich es ausdrücken? Findet sich ja halt zu politisch werden an der Stelle, aber es ist tatsächlich aber so ein Phänomen auch schon, das ist vor Corona halt gewesen. Irgendjemand, ein Freund von mir, ich weiß nicht, wer es gemacht hat, er hat es die Verdorfung der Innenstädte genannt. Und witzigerweise ist, ich komme ja nun mal fast schon vom Dorf, da ist mehr Leben mittlerweile als vielfach bei uns in der Innenstadt. Deswegen stimmt diese Verdorfung, würde sogar eine Belebung sogar bringen. So, ne? Und das Phänomen, ich habe das letzte Woche gelesen, nicht in der New York Times. Damit stimmt es vielleicht nur so halb. Nein, das höre ich aber auch tatsächlich ja von Jüngeren, dass tatsächlich auch so ist, dass eine Feierkultur sich postpandemisch oder in der Pandemie anders entwickelt hat. Man geht halt nicht mehr in Clubs, sondern man macht halt viel mehr in Flächen, die eigentlich nicht dafür vorgesehen sind, wie, ich kenne das Phänomen auch aus den 90ern, man ist im Wald raven gegangen, man in stillgelegten Krankenhaustrakten, in weiß der Teufel was noch alles, also alles eher legal bis illegal. Und das hat halt in der Pandemie zugenommen, weil um sich dem zu entziehen und weil Sachen aus war, hat man sich privat getroffen, hat da was gemacht, hat da was gemacht, da was gemacht. Und das hat sich jetzt postpandemisch einfach fortgesetzt als neue Partykultur der vielleicht 20 bis 24 oder 18 bis 24-Jährigen, Stichwort auch Cornern, solche Sachen. Das läuft dem natürlich unterm Radar und auch zuwider. Und was du eben richtigerweise meintest, was weiß ich denn, was das jetzt, was jetzt gerade zu laut war? Bei euch könnte man das ja vielleicht noch bestimmen, aber das belebt vielleicht Sachen wieder, führt aber zu neuen Störfaktoren, so, weil die ich gar nicht mehr in irgendwie vorfassen kann, weil sie spontan entstanden sind und auch direkt wieder weg sind.
Also, aber ist auch ein Thema quasi im Rahmen von so einer Stadt-nach-Acht-Konferenz eben, wie man auch Regularien schaffen kann, um so teilillegale Sachen zu legalisieren oder denen halt auch Tipps zu geben, wie halt ein paar Sachen besser funktionieren. Also jetzt auch hier in Parks und so, das ist ja ein allgemeines Phänomen, da so Kollektive oder sich Leute treffen, um halt Outdoor zu feiern. Und manchmal wird es schon helfen zu sagen, wenn ihr eure mitgebrachten Boxen in eine andere Richtung schallen lasst, ist es für euch gleich laut, ist aber halt von der nächsten Wohnbebauung weg. Ist ja schon mal so ein Grundlagentipp, um nicht da reinzulaufen, dass irgendwann Ordnungsdienst oder Polizei kommen.
Ja, ist bei euch auch ein Phänomen in Augsburg.
Ja, ist so ein bundesweites Phänomen auf jeden Fall.
Ja, ist es nämlich wirklich. Also, ne, ich hatte so ein bisschen unterm Radar die letzten anderthalb Jahre so ein bisschen mitbekommen, aber jetzt mal so einen Artikel gelesen, wo es so dargestellt worden ist, als wäre das wirklich so ein Phänomen.
Also, ich habe auch Veranstaltungen von Leuten, die ansonsten so im illegalen Bereich sind und lerne da aber auch viel, weil die so total sympathisch. Der eine hat mir erzählt, sie wurden in irgendeinem Wald, in irgendeinem Forst von einem Förster erwischt und der hat dann auch die Polizei gerufen, aber die sind dann total kooperativ. Also wer sagt, sie wissen ja, dass sie das nicht dürfen und sind dann auch, packen alles ein, hinterlassen keinen Müll, sind dann auch sofort wieder weg und sagen, also wir wollten das gerne machen, aber wir haben jetzt auch nicht, also wir sind da nicht dann auf Stress aus oder ich will aber, sondern sagen, das ist okay. Also dann packen wir ein, dann gehen alle. Da muss man auch nicht den Ärger noch größer machen. Er sagt, da wird sogar im Protokoll vermerkt, dass ich oder dass wir kooperativ waren. Finde ich auch eigentlich ganz spannend, weil ich auch glaube, dass auch selbst die Akzeptanz dafür, dass jemand sowas Illegales gemacht hat, größer dafür wird, wenn er dann sagt, okay, also wenn es niemand gehört hätte und niemand mitbekommen hätte, wäre es cool, wenn jetzt hier ein Förster kommt und musste dann die Polizei rufen, dann gehen wir halt. Also mehr als ein kleines Verwarngeld wird dann auch nicht passieren.
Ja, genau. Das ist ja auch, es ist ja immer bewusst, dass es was,
genau,
was,
sagt halt auch,
was Illegales jetzt, ist.
Genau, solange da kein Müll zurückgelassen wird oder ich irgendwie eine Schneise hinterlasse, meinten die, müsste es eigentlich passen.
Das finde ich interessant, wenn man mit den Leuten redet. Es gibt auch so ein paar Kollektive in Aachen, die das machen, die tatsächlich aus der Design- und Architekturszene auch eher sind und die da auch wirklich viel Aufwand machen, die da eigene Aufbauten machen und Beleuchtungskonzepte, also die sich da auch so ein bisschen dran ausprobieren, was sie im Studium lernen, so ein bisschen auch, um das dann halt zu realisieren. So.
Ich glaube, weil ja auch im Clubbereich Nachwuchs fehlt, dass das schon die nächste Generation vielleicht von Clubbetreibern ist, die aber auch, kommt auch mehr oder wird mehr diskutiert, dass eben so mehr Clubs von Kollektiven betrieben werden oder auf Zeit betrieben werden, was auch andere Herausforderungen mit sich bringt. Aber ich glaube, es braucht so eine illegale, halblegale Szene, um Partyszene, um irgendwann dann ins Legale zu kommen.
Muss es. Das war schon immer so und wird immer so sein. Das war von der ersten Studentenkneipe im 15. Jahrhundert wahrscheinlich nicht anders als über die 60er und sonst was. Das ist so. Also man kann immer sich da hinstellen und sagen, das ist aber alles illegal. Ja. Klar, ich meine, ne, wir haben auch mit 18, 19 irgendwelche Partys veranstaltet in irgendwelchen Bahnhöfen, die man halt gemietet hat, hat das Catering selber gemacht, hat Brötchen geschmiert und man hat es für eine gute Idee gehalten. Bedarf gesehen, vor allen Dingen auch das muss man sagen, Bedarf gesehen, den jemand anders nicht gesehen hat, weil es aus der eigenen Sache herausgekommen ist. Und das ist eine der Geschichten, die ich ganz gerne immer apropos Stadtentwicklung erzähle. Wären in den 70ern nicht ganze Häuser in Aachener Vierteln besetzt worden von irgendwelchen Kommunen, wären die abgerissen worden und genau gegen solche Gebäude ersetzt worden, wo man heute sagt, lass uns die abreißen, die sind hässlich. Also so 70er-Jahre-Architektur. Diese ganze Architektur in vielen Vierteln, wo heute Touristen durchgeschliffen werden und Etepetete-Restaurants drin sind, hätte es nicht gegeben, wenn nicht irgendwelche Leute gesagt hätten, lass uns das besetzen, das darf nicht abgerissen werden. Und heute tut man sich so ein bisschen groß damit und zeigt das so rum und sagt halt, guck mal, das ist aber voll schön, oder? Ohne und verschweigt so ein bisschen, dass das eigentlich Punker erstmal besetzt haben und gesagt haben, nö, das wird nicht abgerissen. Oder irgendwelche Hippies oder Kommunen oder sonst was halt so. Ne?
Und vor allem lange bevor man den Begriff graue Energie erfunden hat.
Genau. Ne? Und das gäbe es heute alles einfach gar nicht. Also ein alter Freund von mir ist jetzt der hat lange irgendwo anders gewohnt, dann musste da raus und sein Sohn ist jetzt 17. Und die sind jetzt gegenüber des Guinness-Hauses in Aachen gezogen, was wirklich, kann sich jetzt gerne jeder mal angucken, Guinness-Haus Aachen, schönes Gebäude, das ist genau eines dieser Viertel. Und er wohnt jetzt schräg gegenüber und sagt, man hat gesagt, das einmal der Woche mal so, guck mal, das hat dein Vater besetzt, das stand nicht da, wenn wir das nicht besetzt hätten und unsere Kneipe da reingemacht hätten, unsere Anarcho-Kneipe, das gäbe es halt einfach
nicht. Sozusagen, das war die erzählt vom Krieg der neuen Generation.
Genau, das. Und genau dasselbe Phänomen, darauf will ich hinaus, glaube ich, ist das jetzt. Man muss das sind die Leute, die heute Sachen explorieren. Es gibt ja so Theorien, ich habe sie vergessen, dass halt Kreativwirtschaft die Erstbesiedlungspflanzen sind. Das klingt ja so ein bisschen, also nach
gibt's
dem
so
geheimen...
Die zwei Bücher und Denker, entweder Richard Florida mit Rise of the Creative Class.
Genau, den meinte ich, genau.
Oder Charles Landry, Brite. Mit dem darf ich heute ab und zu arbeiten. Das ist immer sozusagen, als ich dem zum ersten Mal das Gaswerk gezeigt habe, ist es so, wenn du dem Erfinder von irgendwas zeigst, wie es jetzt gerade umgesetzt wird, das ist schon irgendwie verrückt.
Ist es ja, Charles Landry, das ist der. Ja.
Der genau. Hat die Creative Cities erfunden und dann noch ein paar Bücher drüber geschrieben. Und der ist ein bisschen, also das wurde ja dann eine Zeit lang alles so als so neoliberale Theorie abgebrannt, Markt, vielleicht stimmt es bei Richard Florida auch mehr als bei...
Bei Richard Florida würde ich sagen, ja. Also, weil wenn
sozusagen,
man sich das
aber das
Ganze
ist sozusagen nur, weil man... Also, trotzdem ist die Gesamtidee dann deswegen nicht schlecht. Mir geht es dann manchmal zu schnell über so neoliberal alles so abzukanzeln, dass man nichts mehr davor... Also, weil sozusagen da geht es ja dann relativ schnell um so Gentrifizierungsthemen. Ja, da muss man auch immer aufpassen, mit welchem Soziologiestudenten man sowas diskutiert. Aber ein bisschen ist es ja auch so, das ist halt so ein Lifecycle. Also ich finde den auch nicht immer gut, aber das, also selbst derjenige, der das Gute möchte, schafft dadurch oft das Schlechte. Also das, was du vorher gesagt
genau.
hast, vorher Studenten gewohnt haben, wenn die nie ausziehen und danach mit ihren Familien dort sind, ändert sich natürlich das Wohnumfeld. Also kann die ja aber auch nicht einfach rausschmeißen.
Nee, genau. Das ist es halt, ne? Und man will halt irgendwann aus der vorher billig bewohnten, in Eigenregie vielleicht auch renovierten Wohnung, verwandelt man irgendwann in sein Eigentum, weil die halt einfach schön ist so. Und dann wohnt man halt 100 Quadratmeter Altbau, die sich nebenan niemand mehr als Neubau leisten könnte. So, ne? Das, aber man hätte trotzdem gerne...
Okay, zu dem, was du gesagt hast, würde ich noch sagen, Architektur eigentlich auch wichtig. Also ich meine, ich habe heute ein jetzt über 100 Jahre altes Gaswerk mit einer tollen Industriearchitektur. Ich frage mich halt, was wir heute bauen oder in den letzten 20 Jahren gebaut haben, was sich in 100 Jahren noch jemand anschauen möchte oder noch umsetzen will.
Ich weiß nicht, wie sehr du bei YouTube so ein bisschen Architektur, also nicht Architektur, aber so im weitesten Sinne Design, Architektur. So
also nicht bei YouTube, bei anderen Sachen, aber ich habe nur bei YouTube mitbekommen, dass es so viele Brutalismus-Fans gibt.
Es gibt, ja, und bei den Jüngeren, genau darauf wollte ich jetzt gerade hinaus, ich bin auch ein Brutalismus-Fan, tatsächlich, weil ich halte es auch für erhaltenswert, weil es einfach eine bauhistorische Nummer ist, die man... Ich finde es schade, dass das letzte Gebäude in Aachen, ich weiß warum, aber es ist der Bushof, der wird einfach jetzt irgendwann niedergelegt. Damit ist das letzte brutalistische Architektur-Ding weg. Nee, aber bei Jüngeren ist es tatsächlich auch postpandemisch so, oft so, dass die den Modernismus und den Mies van der Rohe und alles so als menschenfeindliche Architektur brandmarken und verweisen halt auf so imperiale Architektur mit viel Ornamenten und sowas und sagen halt, ja, das ist aber schön, das ist aber schön. Also gehen über so einen ästhetischen Begriff daran und gehen, das ist mir jetzt ein paar Mal untergekommen, auch tatsächlich von Why German Cities Are So Ugly. Ja, das kann ich ja sagen, weil vieles davon einfach weggebombt worden ist. Das ist zum Beispiel einer der Gründe. Vieles davon hat man in Aachen zum Beispiel auch mutwillig danach, um eine autofreundliche Innenstadt zu bauen, weggesprengt. Also ist vieles, was nicht hätte weggemusst, also bautechnisch, ist einfach platt gemacht worden, um das für Autos frei zu machen, damit Leute schnell von A nach B kommen. Was heute würde niemand mehr auf die Idee kommen, sowas zu tun, sowas Irrwitziges. Aber die gehen dann, Positivbeispiele sind dann natürlich Städte wie Rothenburg, ob der Tauber, Augsburg, München, sowas halt. Und da wird dann geflissentlich auch ignoriert, dass vieles von München nicht so aussieht wie das, was sie zeigen. Also, ne? Das, da wird dann nur
in partikular das gezeigt. Eine große Straße, die so die Altstadt durchquert, die ist auch quasi im Nachhinein, wo schon ein bisschen, glaube ich, was weggebombt war, dann neu reinplaniert worden. Und
genau.
Leidet aber heute halt so zwei historische Teile und man wünschte sich die Straße wieder raus, aber eben, man ist ja immer schnell im Urteilen, aber wenn man dann halt auch sieht, wie so die Zukunftsvorstellungen in den späten 50er und 60er Jahre waren von Mobilität oder wie man sich Modernität vorgestellt hat, kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, warum man dann halt irgendwie von den ganzen Gründerzeit-Sachen oder Mittelalter-Sachen irgendwie weg wollte und froh sein muss, dass man Sachen erhalten hat. Aber ja, puh, ist mit so
interessanterweise haben wir
und so finde ich ganz, man kann ja auch aus allem so einen Kolonialismus-Anspruch machen, liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich mich schwer dabei ertappt fühle, weil ich wirklich großer Mies van der Rohe-Fan bin, bin ich sozusagen so ein
Was kaum einer weiß, und das ist wirklich schlimm, dass in der Stadt, wo der Mann geboren worden, also der ist nicht hier geboren in Aachen, aber aufgewachsen, der hat seine Lehre hier gemacht, der hat seine erste, da streitet man sich so ein bisschen drüber. Das ist ein Gewerkschaftshaus, das ist direkt bei uns um die Ecke. Das steht auch noch. Zur neuen Freiheit, das glaube ich, ich habe es vergessen, ob er den Schriftzug designt hat, ob das einer seiner ersten Arbeiten ist, die man überhaupt noch sieht. Das deutet darauf hin, dass es so ist. Und dann ist der ja ziemlich schnell nach Hamburg halt gegangen und dann weiter weg. Aber es, also bis auf dass wir eine ehemalige Gewerbeschule nach ihm benannt haben, und eine Straße, findest du nichts von Mies van der Rohe in Aachen. Also es wird wirklich, also es wird auch einfach, also es gibt jetzt Mies van der Rohe Museum, das hat teilweise nur auf, ich war immer noch nicht drin. Ist aber auch, glaube ich, aus Privatinitiative entstanden. Aber es findet im Stadtkontext nicht statt. Seine Werkstatt, in der er gelernt hat, ist tatsächlich eine Straße weiter von uns halt, ne? Da ist eine Plakette, so, die ist ungefähr so groß, so. Das war's. Das auch in der Stadt Werbung in Casa Cal, ja, printen, ja. Mies van der Rohe, wer? So halt, ne? Da wird halt nicht durch. Das ist natürlich auch selektiv, aber natürlich bin ich Mies van der Rohe, klar. Also, sorry, aber das Erste, was ich immer noch mache, wenn ich in Barcelona bin, ist mir den Pavillon noch mal anschauen. So halt, ne? Das ist einfach.
Und daran sieht man ja, also jetzt ist ja auch irgendwie 20er Jahre und danach, dass es schon Sachen gibt, die halt überdauern oder halt andere so Klassiker, also und was halt, glaube ich, einem eher schmerzt, sind diese ganzen Pseudo-Bauhaus-Stil-Sachen, die damit eigentlich wenig zu tun haben, aber nur wenn man irgendwie einen weißen Kubus gemacht hat, um quadratische Fenster rein, schon irgendwie von Bauhaus-Architektur zu sprechen.
Auf jeden Fall. Es gibt einen guten Insta-Account, Vielfalt der Moderne. Gab es ja sehr viel, also man denkt immer, oh, da kam's Bauhaus und das war's. So, ne? Die haben alles platt gemacht, das klingt retrospektiv so, ist es aber nicht. Da gab es halt sehr viele Zwischenläufer. Auch. Es sieht halt so aus, aber dass das Ganze halt Vorstufen und Zwischeniterationen hatte. Und wir hatten das ja im Vorgespräch, es ist ähnlich wie der Lebenslauf. Ne, im Nachhinein sieht das immer so aus, als hätte das einen linearen Ablauf gehabt, aber das hat es tatsächlich nicht. Retrospektiv sieht das immer alles easy aus, wie eine Projektplanung. im Prozess ist es ein verschlungener Pfad, wo es auch einen anderen Weg hätte nehmen können und dann wäre man ganz irgendwo anders ausgekommen.
Also ich kann zur Architektur noch sagen, ich durfte im Lauf der Zeit relativ häufig bauen und die beste Geschichte dazu ist, dass ich mal am Ende von einem Bauprojekt hat mir eine Architektin, die da gearbeitet hat, gefragt, wo ich eigentlich Architektur studiert habe. Ich sag gar nicht. Ist so zum Thema Generalist, aber du die richtigen Fachbegriffe, ein bisschen was angelesen. Und ich glaube, es blieb auch immer für viele unklar, warum ich da die Projektleitung habe und ob ich davon eigentlich Ahnung habe oder nicht. Aber wir haben also zumindest ganz am Ende mal drüber gesprochen und das ist so die größte im Nachhinein Auszeichnung, dass es so lange nicht aufgefallen ist, dass ich das aber wirklich nicht studiert habe.
Stichwort Generalist. Ne, aber klar, im Laufe seines Berufslebens und Arbeitslebens, was auch immer, Projektlebens, kriegt man halt Einblick in viele Dinge. Und bei uns auf der Agenturseite ist es ja dann ähnlich so, man liest sich in viele Dinge ein und zwar genauso. Also ich sage ja immer, ich habe sehr, sehr lange Verkehrsthemen gemacht, was man eben, glaube ich, auch schon so ein bisschen rausgehört hat. Ja. Ne, dass ich mich schon so ein bisschen damit auskenne, dann zwangsläufig. Und ich irgendwann so nach 4 Jahren gesagt habe, ich muss da raus. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich an einem Freund von mir, da sind wir übrigens in Barcelona, DJ-Freund, egal, spazieren gegangen und wir redeten über so ein Thema und ich so, ja, das ist aus dem und dem Grunde nicht möglich, weil das und das. Und er so, du kennst dich zu gut damit aus, du musst da raus. Und ich so, ja, ich fürchte auch.
Thema Biografie ist mir vorhin auch noch eingefallen. Natürlich ist nicht alles stringent oder also warum ich auch so, man muss ja dann immer schon mehrgleisig fahren, aber vor allem auch so Musik oder davon irgendwie Musikbusiness leben zu können, auch irgendwann, das ist vielleicht ja bei dir oder bei euch, ihr wart ja auch immer mehrgleisig, aber wo man da so rauskommt, also irgendwann war ja auch klar, dass man damit kein Geld verdienen kann und dass man vielleicht auch nicht. Also kennen vielleicht alle so ein paar Leute, die, glaube ich, für immer in der WG wohnen und sich halt dem Ganzen so verschrieben haben, aber also wir haben einen Freund, der damals in London gewohnt hat, der hat mal den schönen Satz gesagt, "Pool doesn't pay the bill."
Ja.
Und das ist der eigentlich mit der wahrste Satz. Und meine heute Frau hat, glaube ich, auch irgendwann mal so, dass eigentlich alles so richtig ist. Und man weiß es dann halt auch schon, dass man noch Dinge zusätzlich macht. Das ist ja auch andere in dem ganzen Kontext, sagen wir mal, Kreativwirtschaft oder so Dinge gibt, die jetzt besser sind als das. Und man kann ja damit auch prima abschließen. Also,
es wäre schön, wenn...
ist schwieriger, so, weil sozusagen am Ende schließt sich das viel stringenter, wie man dann auch irgendwann so sagen muss, also nee, das ist es dann auch einfach nicht mehr. Oder wie ich halt jemanden traf und mit so, da kommt dann schon ein Geschichtsstudium und so ein Interesse an Architektur und Gestaltung, wo dann so plötzlich Ausstellungsplanung ein Thema war. Und ich dachte, das ist ja toll. Museum, Ausstellungsplanung, da gibt's Grafik, da gibt's irgendwie Innenarchitektur. Ja. Wenn du von Geschichte Ahnung hast, weißt du noch, wie irgendwie so kulturhistorische Ausstellung geht. Das ist ja super. Und dann halt auch ganz viel bei Exit. Und dann habe ich dann quasi im Aufbaustudium in dem Museum ein Praktikum gemacht. Und es klingt im Nachhinein wie gescriptet. Und da hatten damals Volontäre ein Projekt, das gegen die Wand fuhr. Und hab dann mein sozusagen heute Freund von mir, damaliger Chef, gesagt, du, das funktioniert nicht, magst du das, hier ist Geld, mach doch dieses Projekt zu Ende. Hier ist noch eine aus dem ehemaligen Team von 5 oder so übrig. Mach doch mal. Nämlich die erste irgendwie Kabinettsausstellung mit Budget gemacht und wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. Und dann war ich mit Praktikum fertig und dann haben die gesagt, dann war, glaube ich, gerade Wirtschaftskrise, hat der Staat Geld rausgepumpt, da habe ich in Baden-Württemberg gab es dann, glaube ich, sogenannte ZO2-Mittel, Zukunftsoffensive 2. Da gab es Geld und dann sollte ich in Oberschwaben ein Museum einrichten und da die Projektleitung übernehmen. Und dann war ich von einem Tag auf den anderen Projektleitung in für eine Museumsneukonzeption gemacht und dann noch so eine Ausstellung zur Musikkultur, wo dann halt aber halt so ein bisschen Musikhintergrundwissen und andere Sachen plötzlich total gut zusammenpassten.
Wir hatten das letzte Woche, witzig, dass das letzte Woche nämlich auch intern nochmal so eine Diskussion mit so, ja, was soll man denn machen? Und wie schafft man denn Erfahrungen und sich neue Sachen? Und ich so, sag am Anfang einfach immer ja. Sag einfach immer ja. Willst du? Ja. Willst du das machen? Ja. Egal, ob du das kannst oder nicht. Also, du kannst das schon, sonst hätte dich niemand gefragt. So, weißt du? Also, jemand hatte Vertrauen in dich, sonst hätte er nicht gefragt. Sag einfach ja und guck, was... Hinterher kannst du immer noch sagen, das ist nichts für mich gewesen. Ich möchte was anderes machen. Aber sag einfach am Anfang ja. Und zur Not schaust du, was passiert. Die meisten Leute sind keine, wie man so schön sagt, Arschlöcher und wollen dich fallen sehen. Die meisten Leute haben Vertrauen in einem und wollen, dass das auch funktioniert. Und wenn man dann zwischendurch, ist auch übrigens keine Schande, zwischendurch zu sagen, da bin ich mir nicht sicher. Kannst du mir da nochmal ganz kurz ein Briefing geben? Was?
Und ich finde vor allem, Führung durch Vertrauen ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Leuten Vertrauensvorschuss geben.
Hi, Stefan aus dem Schnitt hier. Also, die Folge war recht lang. Ich wollte sie jetzt nicht komplett in einer Episode abhandeln, weil das Gespräch geht dann doch auch nahezu 2,5 Stunden bis fast 3 Stunden. Ein bisschen was ist gecuttet worden. Aber ja, an dieser Stelle beenden wir das mal. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit dem Gespräch zwischen mir und Stefan. Und es ist auch weiterhin sehr interessant. Das muss ich sagen. In der nächsten Folge geht's weiter. Immer schön abonnieren, ne? Ihr wisst schon, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn die nächste Folge erscheint. Alles klar, bis dahin dann. Ciao.